Zuspruch vom Mittwoch, dem 15. September 2021, die Losung aus Jesaja 54, Vers 14, eigentlich nur der Vers B. Du wirst ferne sein von der Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten und von Schrecken, denn er soll dir nicht nahen. Mein Zuspruch vom Montag zu Kyros dem Zweiten, also dem, der Gott Marduk verehrt, und der sogenannten Einvernahme durch die Theologie des Deutero-Jesajas, also jenes Propheten um 550 bis 538, der in den Kapiteln 40 bis 55 des Jesaja-Buchs identifiziert werden kann, hat doch einige Verwirrung hervorgerufen. Verwirrung dadurch, dass sich faktisch die Texte der Bibel schon selbst als Deutung und Interpretation ansehe und nicht als von Gott selbst in Stein gemeißelte Worte. In Stein gemeißelt oder besser in eine Tonrolle gebrannt sind die Worte des Kyros des Zweiten, die wir im Britischen Museum in London betrachten können. In einem Art Zylinder, genannt Kyros-Zylinder oder das Kyros-Edikt, aus dem Jahre 539 oder 538 vor Christus, also unmittelbar nach der Eroberung von Babylon, haben wir eine Art historisches Dokument, was aber gleichzeitig schon eine Interpretation ist. Wir kennen das seit der Entdeckung 1879. Dort wurde dieser Zylinder gefunden, erst bruchstückhaft erhalten in zwei Hauptstücken, die erst seit dem Jahr 1976 im Britischen Museum wieder vereint wurden. Diese Tonrolle, also der Zylinder, enthält das direkte Wort des Kyros, sozusagen seine Antrittsrede in Babylon samt dem Edikt zum Wiederaufbau Babylons und der Restitution, also der Wiederherstellung der alten Götter. Eine Rolle deshalb, weil es möglicherweise als ein Rollsiegel oder Stempel gedacht ist, damit man auf Papyrus dort diese Worte nachdrucken kann und vervielfältigen kann. Dieser sogenannte Kyros-Zylinder ist ein klassischer Beweis der Archäologie, wobei der Beweis natürlich genauso wie heute auch immer der Interpretation schon unterworfen ist. Denn wir wissen, dass quasi dieser Zylinder von einem Sieger über den Besiegten beschrieben wurde. Darin werden die Freveltaten des besiegten Königs Nabonid, also des ehemaligen babylonischen Königs, beschrieben, der im Grunde Marduk als der oberste Gott zurückgesetzt hat, ihm die Opfer entzog und schließlich seine eigenen Götter von einer anderen Stadt nach Babylon bringen ließ. Und dies erregt quasi die DNA, man nennt das dann im Babylonischen den Enlil, E-N-L-I-L, also so eine Art DNA aller Götter, die dann diesen Frevel irgendwie faktisch in den Griff nehmen und damit den Nabonid durch Kyros vernichten lassen. Ich lese aber einfach mal vor und wer möchte, kann das gerne auch mal bei Kyros-Zylinder bei Wikipedia auch nachlesen. Eine Kultordnung, die sich nicht ziemte, redete Nabonid Tag für Tag und als Bosheit stellte er die festen Opfer ein. Die Verehrung Marduks tilgte er in seinem Gemüt. Seine Untertanen, also die von Nabonid, richtete er durch sein Joch ohne Erleichterung zugrunde. Auf ihre Klage erkrimmte der Enlil, also die DNA der Götter. Trotz des Zorns brachte Nabonid die Götter nach Babylon, also seine eigenen, und wandte sich nun der Enlil, also die DNA der Götter, den Bewohnern von Sumer und Akkad mit Erbarmen zu. Alle Länder musterte diese DNA Gottes und suchte nach einem gerechten Herrscher. Und Kyros berief er deshalb zum Herrscher über das gesamte All. Der hatte schon Gutium und Umananda unterworfen. Marduk, der große Herr, blickte freudig auf seine Taten und sein gerechtes Herz. Marduk befahl ihm, also Kyros, nach Babylon zu gehen. Gleich einem Freunde ging er, Marduk, an seiner Seite. Babylon rettete er, Marduk, aus dem Bedrängnis. Nabonid, der nicht ihn verehrte, überantwortete er Kyros. Unter Jubel und Freude schlug ich im Palast des Herrschers in Babylon meinen Königssitz auf, so schreibt Kyros. Tag für Tag kümmerte ich mich um die Verehrung von Marduk. Ich ließ dem ganzen Land Sumer und Akkad keinen Störenfried aufkommen. Die Stadt Babylon und alle ihre Kultstätten hütete ich in Wohlergehen. Die Einwohner, die gegen den Willen der dortigen Götter ein nicht ziemliches Joch trugen, ließ ich in ihrer Erschöpfung zur Ruhe kommen. Mich, Kyros und Kamsüses, meinen leiblichen Sohn, sowie alle meinen Truppen, segnete Marduk, der große Herr. Auf Marduks Befehl brachten mir alle Könige, die auf den Thronen sitzen, aus allen Weltsektoren, vom oberen bis zum unteren Meer, welche ferne Distrikte bewohnen, alle Könige von Amuru, die in Zelten wohnen, ihren schweren Tribut, und sie, die Herrscher von Ninive, Assur, Susa, Akkad, Enshuna, Der, Samban, Meturo, bis zum Gebiet von Gutium, der Städte jenseits des Tigris, küssten in Babylon meine des Kyros Füße. So viel mal aus der Kyros-Edikt oder dem Zylinder, der in London im Britischen Museum zu sehen ist. Kommen wir zurück zu Jesaja, besser gesagt zu dem Propheten Deutero-Jesaja, der ja, wie gesagt, um diese Zeit gelebt hat und quasi diese Umdeutung, wie sie am Montag geschehen war, auf den Jahwe-Gott bezog. Also nicht Marduk hat ihn erwählt oder die DNA der Götter oder Enlil, sondern der Jahwe-Gott, den Kyros gar nicht kannte, hat ihn erwählt, um die Judäer, die in Babylon als Edelgeiseln gefangen waren, wieder zurückzubringen. Und so ist folglich jedes Wort, jede Sache in der Bibel quasi Interpretation und Deutung. Ja, jedes Wort. Wir haben kein Wort unmittelbar durch Gott. Das einzige sichtbare Wort, was wir auch wieder schon interpretationsmäßig glauben, liegt quasi in Jesus Christus. Aber auch das ist schon eine Deutung und Interpretation. Und die Bibel ist eben nicht gottgleich. Sie ist ein Götze, wenn wir glauben, dass das, was in der Bibel steht, Gott sei. Nein, Gott wird in den Interpretationen der Bibel und der vielfältigen einzelnen Fragmente und Schriften als Gott verehrt, gedeutet. Und das ist die Aufgabe, vor der wir stehen, diese Deutung auch heute uns bewusst zu machen. Dass manche daraus einen Alleinvertretungsanspruch dieses Jahwe-Gottes oder des Gottes Jesu Christi machen, nun denn, es bleibt aber immer eine generelle Deutung. Und die Hoffnung, wie sie heute im Kapitel 54 dargelegt wird, also dieser Text, den ich vorgelesen habe, ist ja nichts anderes als die Hoffnung, die gerade durch die Rückkehr der aus Babylon zurückkehrenden Geiseln entstehen kann. Zion, also quasi der Berg, auf dem der Tempel steht, soll wieder aufgebaut werden. Und er hat diese Besonderheit, dass es dort keine Bedrückung gibt, keine Furcht, kein Schrecken, weil Gott wieder sich seinem Volk zugewendet hat. Das ist auch Auslegung. Und die Klarheit und die Logik, um die es vielleicht manchmal den Menschen geht, also angeblich die Beweisfähigkeit von etwas, nun, wie sollte die denn aussehen? Denn selbst der Kyros-Zylinder ist ja Interpretation. Der Sieger beschreibt in einer Art Schmähschrift über den Unterlegenen, warum er gesiegt hat. Nun, das machen eigentlich alle Sieger und es ist eine Interpretation, sonst nichts. Und das ist aber das Wesentliche, warum ich auch am Montag dieses ausgeführt habe. Wir als Gläubige sind Interpreten, aber im Grunde nicht nur als Gläubige, sondern auch als die, die vielleicht etwas auslegen, deuten, interpretieren in unserem ganz normalen Leben. Vielleicht auch nur die, die Interesse an etwas zeigen. Wir glauben, also wir deuten, dass Gott in Jesus Christus, in Kreuz und Auferstehung, einen einmaligen Heilsakt an uns vollziehen will und vollzogen hat. Nirgends ist es logisch, historisch beweisbar oder gar in einer Art Videosequenz bei YouTube festgehalten. Es ist eine geglaubte Wahrheit, also eine Deutung eines Ereignisses, dessen wir uns gewiss sind, die im Grunde unserem Leben Sinn, Ziel und Verstand gibt. Also wir verstehen etwas im Sinne einer Interpretation. Und dann reden wir, dass wir uns das nicht selbst eingegeben haben, sondern Gott seinen Heiligen Geist sendet, damit wir uns dieser Deutung bewusst werden. Zuspruch. Am Mittwoch, dem 15. September 2021. Mein Name ist Dieter Becker und ich bin Ausleger in Raunheim.